Zwischen Kollagenpulver, dem neuesten Superfood und dem aktuellen Selbstoptimierungstrend geht oft das Wesentliche unter. Und genau darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen zu Bewegtes Leben, dem Wissenspodcast rund um Bewegung, Gesundheit und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf geschlechtersensible Perspektiven. Mein Name ist Dr. Christine Lohr und ich begrüße alle HörerInnen zur aktuellen Folge. In der letzten Episode haben wir die biologischen Grundlagen des Alterns betrachtet. Von Genetik und Mitochondrien bis hin zu Forschungsfronten wie Rapamycin oder auch epigenetischen Uhren. Heute geht es um die Praxis. Welche Faktoren bestimmen unsere Gesundheitsspanne tatsächlich? Wir sprechen über Rhythmus und Schlaf, über Fasten und Autophagie, über den Erhalt von Muskelmasse und darüber, wie moderne Tools helfen können, Veränderungen sichtbar zu machen. Die Basics, nicht die Hypes, stehen im Mittelpunkt. Der vielleicht wichtigste Schlüssel für Longevity ist ein ganz universelles Prinzip: Rhythmus. Fast alle biologischen Prozesse unseres Körpers folgen zeitlichen Mustern. Von der Zellteilung über die Hormonproduktion bis hin zur Aktivität einzelner Gene. Dabei wirken verschiedene Ebenen von Rhythmen zusammen. Und zwar ultradiane Rhythmen. Das sind kurze Zyklen, zum Beispiel die etwa 90-minütigen Schlafzyklen. Und der sehr bekannte zirkadiane Rhythmus, der 24-Stunden-Takt von Tag und Nacht, gesteuert durch Licht. Und infradiane Rhythmen, das sind längere Zyklen wie der Menstruationszyklus. Diese Ebenen kann man sich vorstellen wie Zahnräder, die ineinander greifen. Und sie alle werden durch Östrogen und Progesteron moduliert. Auf der ultradianen Ebene beeinflussen sie die Pulsatilität, also die stoßweise Ausschüttung von Hormonen und unsere Schlafzyklen. Progesteron fördert Tiefschlaf, Östrogen moduliert Neurotransmitter wie zum Beispiel Serotonin und damit Stimmung und Schlafqualität. Auf der zirkadianen Ebene binden ihre Rezeptoren direkt im sogenannten suprachiasmatischen Nukleus, unseren zentralen Taktgeber im Hypothalamus. Sie stabilisieren den 24-Stunden-Rhythmus und wirken auf Schlaf, Temperatur und Cortisol. Auf der infradianen Ebene steuern Östrogene und Progesteron den Monatszyklus selbst. Wenn dieser in der Perimenopause unregelmäßig wird oder auch ausfällt, geraten auch zirkadiane und ultradiane Rhythmen leichter aus dem Gleichgewicht. Gesteuert wird der zirkadiane Rhythmus im Gehirn, wie eben bereits erwähnt, vom suprachiasmatischen Nukleus. Lichtsignale aus der Netzhaut synchronisieren ihn täglich neu. Ein wichtiges Signal, das er steuert, ist das Hormon Melatonin. Es steigt bei Dunkelheit an und signalisiert dem Körper, dass es Nacht ist. Mit zunehmendem Alter sinkt die Melatoninproduktion und das ist mit ein Grund dafür, warum die Nachtruhe oft kürzer und auch unruhiger wird. Ein weiterer zentraler Zeitgeber ist Cortisol. Normalerweise erreicht es morgens seinen höchsten Wert, der sogenannte Cortisol Awakening Response. Dieses Signal macht wach, gibt Energie und stabilisiert den Tagesrhythmus. In der Lebensmitte verändert sich diese Regulation. Das bedeutet, Frauen zeigen häufig einen erhöhten Grundspiegel und einen flacheren Tagesverlauf. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet möglicherweise weniger Energie am Morgen und mehr Unruhe am Abend. Der sinkende Östrogenspiegel trägt dazu bei, weil er die Stressachse weniger bremst. Schlaf ist aber nun mal kein Luxus, sondern ein ganz zentraler Regulator für nahezu alle Systeme im Körper. Der Schlaf gliedert sich in verschiedene Phasen. Der Leichtschlaf. Damit ist der Übergang in die Nacht gemeint, die Gehirnaktivität sinkt und die Muskeln entspannen. Der Tiefschlaf. Die wichtigste Phase für körperliche Regeneration. Wachstumshormone werden ausgeschüttet, Gewebe repariert und das Immunsystem gestärkt. Tiefschlaf schützt nachweislich vor metabolischen Erkrankungen und kognitiven Störungen. Und nicht zu vergessen der REM-Schlaf, die Traumphase. Das Gehirn ist jetzt hochaktiv, Erinnerungen und Emotionen werden verarbeitet. REM-Schlaf ist entscheidend für Gedächtnis, Lernfähigkeit und emotionale Stabilität. Mit zunehmendem Alter verändert sich diese Schlafarchitektur. Das bedeutet, der Tiefschlaf nimmt oft ab, REM-Phasen verkürzen sich und Aufwachphasen in der Nacht werden deutlich häufiger. Frauen berichten besonders in der Peri- und auch Postmenopause von gestörtem Schlaf. Ursache sind die hormonellen Veränderungen. Progesteron, das normalerweise schlaffördernd wirkt, sinkt. Auch Östrogen, das Temperatur und Stimmung stabilisiert, nimmt ab. Folge sind Hitzewallungen, Nachtschweiß und ein deutlich fragmentierter Schlaf. Während der Nacht laufen zudem essentielle Reparaturprozesse ab, wie bereits erwähnt. Das Gehirn räumt Stoffwechselprodukte über das sogenannte glymphatische System ab. Das ist eine Art Reinigungskanal, der vor allem im Tiefschlaf aktiv ist. Gleichzeitig werden Immunzellen neu programmiert. Das bedeutet, wer dauerhaft schlecht schläft, erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und neurodegenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Alzheimer. Auch die ganz individuellen Chronotypen spielen eine Rolle. Das heißt, manche Menschen sind eher Frühaufsteher und andere eher Spättypen. Mit dem Alter verschiebt sich die innere Uhr tendenziell nach vorne. Viele wachen früher auf und werden abends dann schneller müde. Dieses Muster anzuerkennen und zu respektieren, kann durchaus helfen, den eigenen Rhythmus stabil zu halten. Was heißt das für unseren Alltag? Nach Möglichkeit regelmäßige Schlafenszeiten, morgendliches Tageslicht und am Abend Dunkelheit. Bewegung als Zeitgeber. Selbst unsere Ernährung kann den Rhythmus beeinflussen, etwa wenn Hauptmahlzeiten früher am Tag liegen. Was bei all diesen guten Ratschlägen aber oft vergessen wird, ist die große Anzahl an Schichtarbeitenden. Sie leben gegen den äußeren Tag-Nacht-Zyklus. Ihr Rhythmus ist dauerhaft gestört. Das ist eine Belastung und erhöht das Risiko für metabolische und auch kardiovaskuläre Erkrankungen sowie für bestimmte Krebsarten. Perfekte Lösungen gibt es bisher nicht, aber auch kleine Stellschrauben können durchaus helfen. Das wäre zum Beispiel starkes Licht zu Beginn der Nachtschicht, Abdunkeln auf dem Heimweg und ein kühler, abgedunkelter Raum für den Tagschlaf. Leichte Mahlzeiten in der Nacht statt schwerer Kost und Bewegung zu Zeiten nach Möglichkeit, die zum eigenen Rhythmus passen. Rhythmus bleibt ein universelles Prinzip. Auch wenn es verschoben ist, lässt es sich oft so stabilisieren, dass der Körper entlastet wird. Ein weiteres Schlagwort, das in der Longevity-Debatte fast immer fällt, ist die sogenannte Autophagie. Darunter versteht man den Prozess, bei dem Zellen beschädigte Strukturen und Abfallstoffe abbauen und wiederverwerten. Autophagie ist also etwas wie das Recyclingprogramm unserer Zellen. Sie hält Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zellen, funktionsfähig, schützt vor Fehlfunktionen und unterstützt den Stoffwechsel. Fasten wird häufig als stärkster Auslöser von Autophagie dargestellt. Tatsächlich zeigen Tiermodelle und erste Humanstudien, wenn dem Körper über längere Zeit keine Energie zugeführt wird, schaltet er von Wachstum und Aufbau auf Reparatur. Bestimmte Signalwege werden aktiviert, während der anabole Weg gedämpft wird. Kurz gesagt, der Körper geht stärker in den Aufräummodus. Das klingt verlockend. Aber die Datenlage beim Menschen ist mal wieder wesentlich komplexer. Die meisten Studien stammen von Männern oder auch von Frauen mit Übergewicht und auch Vorerkrankungen. Aktive Frauen in der Lebensmitte sind bisher kaum untersucht. Genau hier liegt die Lücke und damit auch die Gefahr, wenn Empfehlungen unkritisch übernommen werden. Denn Fasten bedeutet nicht nur Zellreinigung, sondern auch eine Verschiebung des Gleichgewichts zwischen anabolen Prozessen, also aufbauenden Prozessen, und abbauenden Prozessen. Kurzfristig kann das günstig sein. Auf Dauer, besonders bei Frauen in der Menopause, birgt es Risiken. Denn Fasten greift tief in das fein abgestimmte System von Hormonen und Rhythmen ein. Was bedeutet das? Auf ultradianer Ebene kann restriktives Fasten die Pulsatilität von Hormonen stören und die Cortisolfreisetzung sogar erhöhen. Auf zirkadianer Ebene Verlängert Fasten katabole Phasen, während anabole Signale wie Insulin oder auch IGF-1, ein Hormon, das Wachstum und Reifung von Zellen steuert, abgeschwächt werden. Auf infradianer Ebene können restriktive Protokolle die Hormonproduktion destabilisieren und Symptome in der Perimenopause sogar verstärken. Cortisol steigt. Längere Fastenphasen sind eine Stresssituation für den Körper. Cortisol hilft, Energie bereitzustellen, fördert aber gleichzeitig den Abbau von Muskelproteinen und die Einlagerung von Fett im Bauchraum. Und Östrogen sinkt. Mit dem Rückgang von Östrogen nimmt die Fähigkeit zur Muskelproteinsynthese ab. Auch die Zahl und die Sensitivität, also die Empfindlichkeit der Östrogenrezeptoren im Muskel, geht zurück. Der Muskel reagiert jetzt also weniger stark auf Trainings- und Ernährungsreize. Das System ist äußerst fragil und restriktives Fasten kann diese Instabilität weiter verstärken. Die Muskelmasse sinkt. Ohne regelmäßige Energie- und Proteinzufuhr greift der Körper auf Muskelprotein zurück. Die Folgen? Weniger Kraft, schlechtere Glukosekontrolle, mehr viszerales Fett und ein höheres Risiko für Insulinresistenz. Hier ist es wichtig, klar zu differenzieren. Intermittierendes Fasten. Gemeint sind damit restriktive Programme wie zum Beispiel 16-8 oder auch Alternate Day Fasting. Diese Protokolle führen zu langen Phasen ohne Nährstoffzufuhr. Kurzfristig können sie Gewicht und Blutzucker senken. Aber in Zeiten hormoneller Umstellungen überwiegen die Risiken. Welche sind das? Und zwar Muskelabbau, eine erhöhte Cortisolbelastung und hormonelle Instabilität. Demgegenüber steht das sogenannte Time-Restricted Eating. Das ist kein restriktives Diätprogramm. Es bedeutet, Mahlzeiten in ein regelmäßiges Tagesfenster zu legen. Zum Beispiel 10 bis 12 Stunden. Entscheidend hier ist das Wann. Time-Restricted Eating ist zirkadianorientiert. Das heißt, Hauptmahlzeiten eher tagsüber und am Abend eine leichte, eiweißreiche Mahlzeit und danach eine natürliche, nächtliche Fastenphase. Dabei geht es jetzt nicht um Verzicht, sondern um Rhythmus und Synchronisierung mit unserer inneren Uhr. Das macht einen sehr großen Unterschied. Während intermittierendes Fasten katabole Phasen verlängert und Muskelverlust begünstigen kann, stabilisiert das sogenannte Time-Restricted Eating den zirkadianen Rhythmus und entlastet den Stoffwechsel. Und das, ohne die Muskelmasse zu gefährden. Und genau hier liegt der eigentliche Schlüssel. Muskeln sind das zentrale Organ für Longevity. Warum? Sie speichern Glukose, produzieren entzündungsregulierende Botenstoffe, sie stabilisieren Knochen und schützen vor Gebrechlichkeit. Der Muskel ist also damit weit mehr als ein Bewegungsorgan. Er ist ein Stoffwechsel- und Immunorgan. Für Frauen in der Lebensmitte gilt, mit dem Absinken von Östrogen nimmt die Muskelanpassung ohnehin ab. Nur wer gezielt gegensteuert, kann die Gesundheitsspanne also verlängern. Die wichtigsten Hebel sind intensives Krafttraining. Das ist nicht nur ein Stimulus für Muskelaufbau, sondern auch einer der stärksten physiologischen Trigger für Autophagie. Muskelkontraktionen aktivieren über verschiedene Signalwege zelluläre Aufräumprozesse, ähnlich wie Fasten, jedoch ohne den Verlust von Muskelmasse. Ein weiterer Punkt ist ausreichend Protein. Besonders wichtig, da die anabole Antwort bei niedrigem Östrogen abgeschwächt ist. Und ein stabiler Rhythmus. Regelmäßige Schlaf- und Essenszeiten synchronisiert mit den zirkadianen Signalen. Fazit: Autophagie ist sehr wichtig und Fasten kann durchaus Impulse setzen, aber restriktive Fastenprotokolle sind oft nicht der richtige Weg. Priorität sollte auf Muskelerhalt, der hormonellen Stabilität und einer Stressregulation liegen. Muskeln sind das zentrale Longevity-Organ und ihr Erhalt ist die Voraussetzung dafür, dass zelluläre Prozesse überhaupt in unserem Sinne wirken. Nun stellt sich die Frage, wie kann ich diese Prozesse beobachten? Gibt es objektive Möglichkeiten? Je besser sich biologische Rhythmen verstehen lassen, desto gezielter kann Verhalten angepasst werden. Nach Rhythmus, Schlaf und Muskelerhalt geht es nun um eine Ebene, die in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat, und zwar die der objektiven Selbstbeobachtung. Wearables wie der Oura-Ring, Whoop-Strap, Garmin oder die Apple Watch erfassen Parameter wie die Herzfrequenzvariabilität, kurz auch HRV. Diese zeigt, wie stark die Zeit zwischen zwei Herzschlägen schwankt. Das ist ein Parameter, der zeigt, wie gut sich das Herz an wechselnde Anforderungen anpasst. Weitere Variablen, die erfasst werden können, sind Schlafphasen, die Hauttemperatur, Atemfrequenz oder auch Stressindizes. Viele dieser Daten geben erstmals Einblick in Prozesse, die früher nur in Laboren messbar waren, und sie ermöglichen es, Zusammenhänge zwischen Alltag, Hormonen, Schlaf und Belastung sichtbar zu machen. Für Frauen in der Lebensmitte kann das durchaus hilfreich sein. Temperatur- und HRV-Schwankungen zeigen sich oft schon, bevor Symptome überhaupt bewusst wahrgenommen werden. Zyklus-Tracking oder Temperaturkurven können Hinweise auf hormonelle Veränderungen geben, auch wenn der Zyklus unregelmäßiger wird. Die Daten sind kein Ersatz für Diagnostik, aber sie schaffen Bewusstsein. In Studien mit Frauen zwischen 40 und 60 Jahren zeigte sich, dass regelmäßiges Feedback über die HRV und Schlafdauer das subjektive Stressempfinden senken und die Schlafqualität verbessern kann. Doch trotz dieser Vorteile gilt: Wearables sind ein Trendmesser, sie sind keine medizinischen Geräte. Ihre Genauigkeit variiert je nach Hersteller, Algorithmus und Messstelle. Während die Herzfrequenzmessung bei Ruhe oder Schlaf gut validiert ist, zeigen sich bei HRV-Analysen und Schlafphasenzuordnung größere Abweichungen. Eine 2024 veröffentlichte Vergleichsstudie untersuchte den Oura-Ring, Whoop, Fitbit und die Apple Watch. Die Oura- und Whoop-Systeme zeigten die höchste Übereinstimmung bei HRV-Messungen im Ruhemodus, während Schlafphasen in allen Systemen nur zu etwa 60-70% korrekt klassifiziert wurden. Für HRV-basierte Stress- oder Regenerationsanalysen gilt daher: Trends sind durchaus aussagekräftig, aber absolute Werte sollten mit Vorsicht interpretiert werden. Besonders interessant ist, dass einige Wearables inzwischen Temperaturverläufe als Frühindikator für hormonelle Veränderungen nutzen. Studien belegen, dass nächtliche Temperaturerhöhungen oder auch Schwankungen in der HRV mit dem Beginn der Perimenopause korrelieren. Diese Entwicklungen eröffnen neue Möglichkeiten, hormonelle Übergänge objektiver zu begleiten, nicht zur Diagnose, sondern zur allgemeinen Orientierung. Aus wissenschaftlicher Sicht steht die Entwicklung aber erst am Anfang. Warum? Es fehlen große Langzeitstudien, die geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigen. Bisherige Algorithmen beruhen meist auf Daten männlicher Probanden oder gemischter Gruppen ohne hormonelle Differenzierung. Erst aktuelle Projekte wie etwa die Women's Digital Health Challenge 2025 beginnen, weibliche physiologische Muster gezielt zu erfassen. Für den Alltag bedeutet das: Wearables sind wertvolle Werkzeuge, wenn sie bewusst eingesetzt werden, als Feedbacksystem für Schlaf, Erholung, Zyklus und auch Belastung. Wichtig ist, die Daten immer im Kontext zu sehen und Veränderungen über Wochen zu beobachten, statt auf einzelne Werte zu reagieren. Selbstbeobachtung bedeutet also nicht Kontrolle, sondern Bewusstheit. Sie schafft die Grundlage, den eigenen Körper im Rhythmus der Veränderungen zu verstehen und die Longevity-Prinzipien aus den vorangegangenen Kapiteln in den Alltag zu übertragen. Zwischen Aktivität und Anpassung liegt oft ein unterschätzter Schlüssel für Langlebigkeit, und zwar die Regeneration. Denn was in Bewegung gebracht wird, benötigt Phasen der Wiederherstellung, und zwar auf zellulärer, hormoneller und auch neuronaler Ebene. Zu Beginn haben wir über Rhythmen gesprochen. Rhythmus gibt dem Körper die zeitliche Ordnung und Regeneration ist die Erholung, die innerhalb dieses Rahmens stattfindet. Beides gehört also untrennbar zusammen. Ohne Rhythmus keine Erholung und ohne Regeneration keine Anpassung. Dabei ist Regeneration kein passiver Zustand. Sie beruht vielmehr auf der Fähigkeit des Körpers, zwischen Sympathikus und Parasympathikus zu wechseln, also zwischen Aktivierung und Erholung. In dieser Balance werden Stoffwechselprodukte abgebaut, Entzündungsprozesse reguliert und anabole Signale aktiviert. Dauerhafter Stress oder auch Schlafmangel verhindern eben genau das. Der Körper bleibt in einem Zustand erhöhter Cortisolausschüttung, was die Autophagie und die Muskelproteinsynthese behindert und langfristig zu einer proinflammatorischen Grundstimmung beiträgt. Die Messung der HRV kann hier ein hilfreiches Fenster sein. Ein stabiler, hoher HRV-Wert steht für eine gute parasympathische Aktivität und damit für eine gute Regenerationsfähigkeit. Sinkt er jetzt dauerhaft, spricht das eher für Überlastung oder auch einer unzureichenden Erholung. Diese Parameter sind nicht nur im Leistungssport, sondern auch für Frauen in der Lebensmitte durchaus relevant, denn hormonelle Umstellungen verändern die autonome Regulation doch deutlich. Bewegtes Leben entsteht unabhängig, mit sorgfältiger Recherche und ohne Werbung. Eine Unterstützung über Stripe ermöglicht es uns, diesen Podcast kontinuierlich fortzusetzen und wissenschaftlich fundierte Inhalte frei zugänglich zu halten. Hormonelle Balance ist der zweite große Pfeiler dieses Kapitels. Während Östrogen und Progesteron in jüngeren Jahren viele Systeme schützen und regulieren, verschiebt sich dieses Gleichgewicht in der Perimenopause und auch Menopause. Östrogenrezeptoren finden sich in nahezu allen Geweben. Im Herz-Kreislauf-System, im Gehirn, in der Muskulatur, in den Knochen und auch Gefäßen. Sinkt der Östrogenspiegel, verliert der Organismus einen ganz zentralen Regulator, der Entzündung, Lipidstoffwechsel, den Gefäßtonus und die Zellregeneration moduliert. Genau hier setzt die aktuelle Debatte um die Hormonersatztherapie an. Oder auch menopausale Hormontherapie genannt. Lange Zeit galt sie als Risikofaktor, heute wird sie differenzierter betrachtet. Aktuelle Studien zeigen, dass ein frühzeitiger Beginn, das heißt idealerweise in oder kurz nach der Menopause, positive Effekte auf Herz-Kreislauf, Gehirn und auch Muskelfunktion haben kann. Dabei werden transdermale Applikationsformen bevorzugt, da sie stabile Östradiolspiegel ermöglichen, die Leber umgehen und ein günstigeres Risiko-Nutzen-Profil zeigen. Für die Muskulatur bedeutet das, Östrogen wirkt anabol und beeinflusst die Satellitenzellaktivität, die Mitochondrienfunktion und die antioxidative Kapazität. Unter einer Hormontherapie können sich Kraft, Muskelzusammensetzung und Regenerationsfähigkeit verbessern. Und zwar immer dann, wenn sie mit regelmäßigem Krafttraining kombiniert wird. Für das Gehirn wirkt Östrogen neuroprotektiv, indem es die synaptische Plastizität unterstützt und Entzündungsprozesse hemmt. Studien zeigen, dass Frauen, die frühzeitig mit einer Hormontherapie beginnen, ein geringeres Risiko für kognitive Einschränkungen und auch Alzheimer-Pathologie aufweisen. Auch auf das kardiovaskuläre System wirkt die Hormontherapie stabilisierend. Warum? Sie verbessert die Endothelfunktion. Das ist eine dünne Zellschicht, die das Innere von Blutgefäßen auskleidet. Zudem senkt sie das LDL und erhöht das HDL. In Kombination mit Bewegung reduziert sie die inflammatorische Last, die im Alter typischerweise zunimmt, das sogenannte Inflam-Aging. Doch natürlich gilt, individuelle Risikofaktoren, Vorerkrankungen und die Wahl von Präparat und Dosierung bestimmen über den Nutzen. Nicht jede Frau profitiert gleichermaßen und ohne wesentliche Lebensstilfaktoren wie Bewegung, Ernährung und Regeneration bleibt die Wirkung begrenzt. Das heißt, Regeneration und hormonelle Stabilität gehören zusammen. Beide schaffen sie die Voraussetzung, dass zelluläre Prozesse von Autophagie bis Muskelaufbau überhaupt funktionieren. Longevity bedeutet nicht, immer mehr zu tun, sondern auch gezielter weniger. Erholung als aktive Investition in die Anpassungsfähigkeit. Erst wenn Körper, Hormonachse und Nervensystem wieder in Einklang kommen, kann sich die Gesundheitsspanne verlängern. Und was am Ende bleibt, ist die Erkenntnis, dass Langlebigkeit kein individuelles Projekt ist. Gesund altern heißt nicht, sich immer weiter zu optimieren, sondern eingebunden zu bleiben, und zwar im biologischen, emotionalen und sozialen Sinne. Studien zu sogenannten Blue Zones zeigen, die höchste Lebenserwartung findet sich dort, wo Menschen stabile soziale Netzwerke, tägliche Bewegung und eine ausgeprägte Lebensbedeutung haben. Diese Faktoren wirken messbar auf physiologische Parameter. Das bedeutet, sie senken das Cortisol, stabilisieren Entzündungsmarker und verbessern die Herzfrequenzvariabilität. Soziale Einbindung ist damit nicht nur ein psychologischer, sondern auch ein ganz biologischer Schutzfaktor. Für Frauen in hormonellen Umstellungsphasen bzw. in der Lebensmitte spielt sie eine doppelte Rolle. Einerseits verändert sich oft das soziale Gefüge und auf der anderen Seite entsteht genau hier die Chance, Gesundheit aktiv zu gestalten und Prioritäten zu verschieben. Wer eingebunden bleibt in Freundschaften, Partnerschaft, Familie oder auch Gemeinschaften, zeigt in Langzeitstudien geringere Depressionsraten, niedrigere Entzündungswerte und eine bessere kardiovaskuläre Prognose. Diese soziale Dimension ergänzt die physiologischen Grundlagen der vorangegangenen Kapitel. Schlaf, Ernährung, Bewegung, Regeneration und hormonelle Balance sind biochemische Voraussetzungen. Aber letztendlich entfalten sie ihre Wirkung erst in einem Kontext von Sinn, Zugehörigkeit und Vertrauen. Regelmäßige Bewegung im sozialen Umfeld, das gemeinsame Essen, geteilte Routinen oder der Austausch über körperliche Veränderungen wirken dabei nachweislich stabilisierend auf das autonome Nervensystem. Longevity bedeutet also nicht, ewig jung zu bleiben, sondern bewusst in Verbindung zu bleiben. Mit dem eigenen Körper, mit anderen Menschen und mit dem, was Sinn stiftet. Erst in diesem Zusammenspiel entsteht Gesundheitsspanne als Ergebnis von Biologie, Bewusstsein und Beziehung. Fassen wir das noch einmal zusammen. In dieser Folge stand die Basis im Mittelpunkt, also die physiologischen und ganz praktischen Grundlagen für ein gesundes, langes Leben. Longevity bedeutet nicht, Alterungsprozesse aufzuhalten, sondern sie zu verstehen und auch aktiv zu gestalten. Wir haben gesehen, Rhythmus und Schlaf bilden das biologische Fundament. Sie steuern den Hormonhaushalt, die Immunaktivität und die Zellreparatur. Muskulatur und Ernährung sind entscheidend für unseren Stoffwechsel, Energie und Entzündungsregulation. Krafttraining wirkt dabei wie ein Anti-Aging-Signal auf Zellebene. Die Selbstbeobachtung durch Wearables kann durchaus helfen, Muster zu erkennen. Nicht als Kontrolle, sondern vielmehr als eine Art von Bewusstmachung. Und Regeneration und Hormonbalance sind Voraussetzung für Anpassung, Erholung, Schlaf und gegebenenfalls eine individuell abgestimmte Hormontherapie können Systeme stabilisieren. Und nicht zu vergessen die soziale Einbindung, denn sie hält schließlich das System zusammen. Beziehungen, Sinn und Zugehörigkeit sind messbare Gesundheitsfaktoren. Genau diese Bereiche bilden das, was man als Basisarbeit für gesunde Langlebigkeit bezeichnen kann. Alles weitere, ob Mikronährstoffe, spezifische Supplements, genetische Analysen oder Biohacks, kann durchaus ergänzen, sie ersetzen aber nie die Grundlagen. In der ersten Folge stand die Biologie des Alterns im Mittelpunkt, von Mitochondrien und Genregulation bis zu den aktuellen innovativen Forschungsbereichen. In dieser Folge ging es um die Praxis, und zwar um das, was Langlebigkeit im Alltag ausmacht. Beide Episoden zeigen, gesundes Altern entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch das Zusammenspiel vieler Systeme. Das Fundament entscheidet über die Gesundheitsspanne. Vertiefende Artikel zu den Themen dieser beiden Episoden erscheinen im Blog auf christinlohr.de als Teil der FemSports Health Community. Für heute, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Bewegtes Leben. Gemeinsam schaffen wir Raum für neue Perspektiven und echte Vielfalt, denn Veränderung beginnt dort, wo wir sie sichtbar machen.